Gelobt sei Jesus Christus. Beten wir zusammen. Erstens, gegrüßet seist Maria, bitten wir die Gottesmutter, dass ich euch alles so sagen kann, wie es richtig ist, wie es gehört, dass Gott auch eure Herzen, mein Herz öffnet für sein Wort, für seine Botschaft und dass wir danach gestärkt unseren Lebensweg weitergehen. Gegrüßet seist Maria, voller Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, die Stunde unseres Todes. Amen. Ja, es geht um den Segen Gottes. Und wir haben uns das aufgeteilt. Bruder Gabriel hat mich gebeten, dass ich erstmal so ein bisschen Grundlagen mache, ein bisschen Zeugnis gebe, auch über den Segen, aber mehr der theoretische Teil, der langweilige Teil und der praktische Teil, also die Zeugnisse, die Erlebnisse, auch die Erfahrungen, die er hat mit seinen vielen Priesterjahren, die wird er euch dann am Nachmittag weiter erzählen. Also ich darf so ein Fundament legen und er baut dann drauf auf. Ich will beginnen mit einer Geschichte. Und zwar heißt sie der goldene Schlüssel. Es war einmal ein unglaublich reicher Mann mit einem großen Haus, vielen Gebäuden, Werkstätten, vielen Feldern und Knechten und Mägden, die angestellt waren. Und dieser Mann hatte zwei Söhne. Ein Sohn, der war ihm geboren worden, ein leiblicher Sohn. Und einen, den hat er angenommen wie einen Sohn. Den Söhnen war die Verantwortung übertragen. Und eines Tages sagt er zu seinen Söhnen: Ich habe eine wichtige Botschaft für euch, eine wichtige Nachricht. Ich muss mit euch sprechen. Kommt zu mir in mein Arbeitszimmer. Die beiden Söhne waren gespannt, haben gedacht, na, was geht's jetzt? Und sie setzten sich vor den Vater und der Vater hatte eine sehr ernste Miene und sagte: Ja, ihm ist die Kunde gekommen, da gibt es weit in einem entfernten Land einen Stamm, und zwar sind es lauter Kinder, das sind verlassene Kinder, Zigeunerkinder, und die haben Vater und Mutter verloren und die ziehen jetzt darum und die kennen sich eigentlich nicht mehr aus, die haben keine Heimat, keinen Ort, wo sie sein können und auch niemand, der auf sie aufpasst. Und er sagt: Schaut mal, meine Söhne, wir haben hier ein riesiges Haus, es ist viel Platz und er hat jetzt beschlossen, diese Zigeunerkinder als seine Kinder aufzunehmen. Und er bittet seine Söhne, den leiblichen und den angenommenen Sohn, dass sie zu diesen Kindern gehen und sie einladen, dass in diesem Haus wie Kinder aufgenommen werden. Der erste Sohn, der leibliche Sohn, der hatte das Herz seines Vaters und er hatte ein Herz für diese Kinder. Und er sagte: Ja, Vater, ich möchte gehen. Ich weiß zwar, das ist keine leichte Aufgabe und ich würde eigentlich ganz gern bei dir auch bleiben, aber wenn du das wünschst, ja, ich habe auch Sehnsucht, dass die einen Vater haben. Der zweite Sohn, der nur angenommen war, in dem stieg Wut hoch, der Neid, der Hass. Und er sagte: Die Zigeunerkinder hier in diesem Haus, in meinem Haus, das ertrage ich nicht. Und die sollen dann mir gleichgestellt werden. Ah, auf keinen Fall. Und er sagte: Vater, die oder ich, such's dir aus. Der Vater blieb bei seiner Meinung und er holte einen goldenen Schlüssel aus seiner Tasche, gab sie dem leiblichen Sohn und sagte: Schau, Sohn, wenn du meinen Auftrag erfüllen willst, dann nimm diesen Schlüssel, geh zu diesen Zigeunerkindern, zu diesem verlorenen Volk, zeig ihnen den Schlüssel und sagte: Das ist der Schlüssel zum Haus meines Vaters. Und ihr seid alle eingeladen, mit mir zu kommen und zurückzukehren in dieses Haus meines Vaters. Und ihr werdet wie Söhne, ihr werdet wie Töchter angenommen werden. Der Sohn zog los und fand dieses Volk. Aber auch der angenommene Sohn, der jetzt voller Neid, voller Hass war, der zog heimlich mit und fand auch dieses Volk. Und beide warben um dieses Volk. Der Sohn erzählte vom Vaterhaus und wie schön es dort sei und dass er den Schlüssel habe. Und der nicht leibliche Sohn, der begann Lügen zu erzählen. Lügen über den Vater, Lügen über den Sohn, dass es dieses Vaterhaus gar nicht gäbe, dass es eine Erfindung sei. Und er ging zu einem Schmied und machte ihn zu seinen Verbündeten und sie produzierten viele, viele weitere Schlüssel und verteilten sie unter dem ganzen Volk. Und schließlich wusste das Volk nicht mehr, welches der echte Schlüssel sei zum Vaterhaus. Eine Strophe, gerne.
Das Licht deiner Liebe leuchtet auf, strahlt inmitten der Finsternis für uns auf. Jesus, du Licht der Welt, sende uns dein Licht, mach uns frei durch die Wahrheit, die jetzt anbricht. Sei mein Licht, sei mein Licht. Jesus, dein Licht, füll dies Land mit des Vaters Ehren. Komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand. Fließt Gnadenstrom, überflute dies Land mit Liebe, sende dein Wort, Herr, dein Licht, strahle auf.
10 Jahre Segenskreis, heute am Fest der Kreuzerhöhung, und ich will mal damit beginnen. Was war vor 10 Jahren? Wie ging es euch damals vor 10 Jahren? Wo wart ihr? Wie ging es euch? Ich habe auch gefragt, wie ging es mir damals vor 10 Jahren, als am 4. August 2009 der Segenskreis ins Leben gerufen wurde, der Tag unseres Ordenspatrones oder der Gemeinschaft, der heilige Pfarrer von Aus und auch der Geburtstag von unserem Bruder Michael, der mit mir gemeinsam diesen Segenskreis betreuen darf. Was war vor 10 Jahren? Ich erinnere mich, ich war damals in Gemeinschaftspraxis in Diedorf mit einigen weiteren Ärzten zusammen. Nach einer Zeit im Krankenhaus habe ich mich entschieden, ja, dort als Assistenzarzt zu arbeiten, und es war eigentlich eine wunderschöne Zeit. Ich hatte eine recht anstrengende Beziehung damals, die ja, ist dann zerbrochen im Frühjahr vor 10 Jahren, und ich habe so meinen Weg gesucht, aber ich war, wie gesagt, auf der Suche, und zwar nach diesem Schlüssel, von dem wir gehört haben. Mir ist ziemlich schnell klar geworden, während des Medizinstudiums, schon in den ersten Semestern, da fehlt was. Ja? Also man hat da alles, Chemie, Physik und Anatomie, und der Mensch wird bis unter dem Elektronenmikroskop genau erforscht, wie er denn funktioniert. Aber mir ist klar geworden, je näher ich rankomme, desto mehr verliere ich den Überblick. Und genau das ist das, was man bis heute eigentlich der Medizin vorwirft. Hohe Wissenschaftlichkeit, auch damit verbunden ein hoher Wahrheitsgehalt. Also was die Wissenschaft in der Medizin erforscht hat, das ist richtig, kann man verwenden, kann man annehmen. Und gleichzeitig, jeder, der mal eine Chefarztvisite erlebt hat, der weiß, die meisten Ärzte haben den Blick für den Menschen dabei verloren. Also mit diesem hohen Verstand, dieser hohen Wissenschaftlichkeit schauen wir am Eigentlichen vorbei. Und das ist mir schnell klar geworden. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben. Und bei uns gab es so verschiedene Kurse. Und ich habe mir gedacht, naja, so die chinesische Medizin, das ist doch spannend. Eine ganzheitliche Medizin, eine Medizin, wo der Mensch mit Körper, Geist und Seele wahrgenommen wird. Ich habe damals auch noch Kampfsport gemacht, viele Jahre lang, ja. Habe kleine Bonsais gezüchtet, also war völlig begeistert für diese japanische und chinesische Kulturen, Kulturkreise, sind ja doch sehr verschieden wiederum. Und ich habe dann eine 10-jährige Ausbildung begonnen und auch abgeschlossen mit verschiedenen Diplomen, habe viele Wochenende geopfert und ich fand es furchtbar spannend. Ja, wir haben kleine Nadelchen erstmal in uns gestochen, dann in unsere Übungspartner und dann in unsere Patienten, haben von Yin und Yang gesprochen, von Qi, das den Körper der Menschen durchströmt und belebt. Und das war so ein Geschmack dieses Göttlichen, das in uns Menschen doch irgendwie vorhanden sein muss, das doch so spürbar ist. Und wir haben dann auch Qigong-Bewegung gemacht und waren eins mit der Schöpfung, ja, mehr oder weniger. Ich habe, muss ich wirklich sagen, viel gelernt aus diesen Jahren. Einiges, was richtig war, ja, ich erkläre das euch nachher genau, wie man mit der Esoterik, das ist ja ein Teil der Esoterik, die chinesische Medizin und viele andere, Homöopathie, Bachblüten, ich gehe ein bisschen drauf ein, wie man damit umgehen darf, muss, dass man auch eine gewisse Gelassenheit haben darf und was man auch annehmen kann. Ja. Ich sage es gleich im Voraus, das, was wahr ist, bleibt wahr, auch wenn es in der Esoterik verwendet wird. Ja. Und das, was falsch ist, das bleibt falsch, auch wenn wir es tun. Ja. Also wir dürfen mit Verstand und wir dürfen mit Glauben diesen Vortrag beginnen. Darf ich wieder um eine Strophe bitten?
Herr, voll Ehrfurcht komm ich zu deinem Thron, aus dem Dunkeln ins Licht des Gottessohns. Durch dein Blut kann ich nun vor dir stehen. Prüf mich, Herr, lass mein Dunkel vergehen. Sei mein
Ich war dann vor 10 Jahren, 2009, war ich noch in dieser Praxis, habe damals noch fleißig die Menschen eingeladen zur Akupunktur. Viele waren begeistert, manche waren misstrauisch, ich konnte es nicht verstehen, ja, wie kann man da misstrauisch sein. Und ich habe dann die Leute behandelt, kamen dann zu ihren Sitzungen, ich habe diese kleinen Nädelchen in die verschiedenen Meridiane, was es auch immer ist, gestochen. Und ich habe ihnen scheußlich schmeckende Tees, ja, empfohlen, sehr teuer, weil die Produkte kommen aus dem Herstellerland. Und ja, sie haben sich das angetan. Ich habe dann später den einen oder anderen um Verzeihung gebeten, aber mehr im Geistlichen, weil ich sie dann nicht mehr gesehen habe. Und wieder habe ich gemerkt, es fehlt was. Und zwar was Gewaltiges. Und ich habe schon mit den Gedanken gespielt. Ich habe schon die ersten Kurse gemacht, entweder die Osteopathie, quasi da weiterzumachen, ja, dass es noch, dass dieses Körpergefühl, dieses Ganze auf den Patienten einlassen, vielleicht noch mehr und diese verklebten Organe und diese, ja, dass das alles wieder eben fließen kann. Vielleicht sind es nicht die Nadeln. Ich habe mich ein bisschen mit der Homöopathie auseinandergesetzt. Das war es alles nicht. Mir hat der Schlüssel gefehlt. Mir hat der richtige Schlüssel gefehlt. Und ich habe ihn erfahren dürfen, an mir selber. Und da ist alles bisherig in mir, alles, was ich für wahr, richtig und gut gehalten habe, eigentlich in gewisser Weise zusammengestürzt, nicht alles, aber einiges, was ich mir in meinem Leben aufgebaut hatte, nach meinen Vorstellungen. Und das war auf Exerzitien. Erstmal in Hochreitingen beim Pater Burb, ein Prophet unserer Zeit, ja, wer noch nicht da war, schnell hin, er ist schon deutlich über 80. Sagt er selber, ja, ist sein Witz. Also man kann ihn jetzt noch live hören. Und dann in Illerberg beim Father Anthony, auch ein großer Heiliger unserer Zeit, wer noch nicht bei ihm war. Also zweite super Adressempfehlung. Und ich habe bei diesen beiden, ganz besonders dann in Illerberg, beim Segen des Priesters, beim Segen vom Father Anthony, er hat einige Worte über mir ausgesprochen und ich habe so den Heiligen Geist in mein Leben einbrechen gespürt. Ja. Ich war in einer Lebenskrise, habe mir viele Vorträge angehört, war einfach auf der Suche und war ich nur offen. Offen, wenn es Gott irgendwie gibt, ich habe das aus Kindertagen so erfahren, aber dann irgendwie verloren, wenn es dich wirklich gibt, Jesus, dann brich herein in mein Leben. Und er ist hereingebrochen. Und zwar mit dem Priestersegen. Ja. Zu der Zeit war ich offen wie nie. Ich habe mich oft segnen lassen. Aber eigentlich habe ich mir gedacht, mein Leben bestimme ich selber. Ja. Also ich habe den Segen eigentlich nie den Raum gegeben, bis zu diesem Tag, der dann für mich entscheidend war, ein Durchbruch. Und ich habe den so stark gespürt, dass ich plötzlich wusste, wo man Apostelgeschichte 2 liest, das Pfingstereignis, was da passiert ist. Ich habe es erlebt. Dieser Sturm, der ist wie wenn man ein Fenster aufzieht und der Sturm bläst durch und das Fenster wird wieder geschlossen. Ja, Gottes Gegenwart. Einen Moment und dann wusste ich, okay, Gott ist es. Du bist es. Dieser Schlüssel, den ich die ganze Zeit gesucht habe, mit dem Verstand, mit auch einer Art von Glauben. Ja, Esoterik glaubt man ja auch, muss man auch glauben. Das sagen auch die, die es vertreiben. Ihnen fehlt der Glaube. Wenn man nicht glaubt, dann funktioniert es nicht. Und trotzdem gibt es einen entscheidenden Unterschied. Und zwar die Wahrheit. Jesus Christus, der von sich selber sagt, ich bin das Licht, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Ich habe diesen Segen als schöpferisch, als neuschöpferisch erlebt. Und dieses Wort, das über mir ausgesprochen wurde, das habe ich zum ersten Mal als kreativ erlebt. Es hat mich verändert, aber nur weil ich es wollte, weil ich darum gebettelt habe. Ich habe wirklich in diesen Tagen, auf diesen Exerzitien, ich habe ja, mit den Fäusten auf den Boden geschlagen und gesagt, Gott, wenn du mein Leben ändern kannst, weil vieles zerbrochen ist damals, dann tu es. Und es ist neu geworden. Er ist hereingebrochen. Ich habe dieses Wort Gottes, das mit dem Segen verbunden ist, es ist nicht nur ein Handauflegen. Ja? Handauflegen allein ist erstmal so wie Reiki oder Heiler, die herumlaufen und euch berühren und sagen, du wirst heil. Es ist immer verbunden mit der Realität, mit der Beziehung zu Gott, mit dem Gegenüber. Das hat mit Gott zu tun. Wenn der Priester den Segen spendet, dann geht er nie vom Priester selbst aus. Der Priester ist, wie die Mutter Teresa sagt, nur der Kanal. Jeder von euch ist dieser Kanal. Und wenn viel Ich da ist in diesem Kanal, dann ist dieser Kanal für Gott verstopft. Ja? Und wenn wir Gott wirklich, wenn wir wissen, okay, Jesus, du segnest, ja, du heilst, du rührst die Menschen an und ich bin eigentlich gar nicht verantwortlich für das, was passiert, ja? Aber in deinem Namen lege ich die Hände auf. Segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das kann jeder getaufte Christ, nicht nur der Priester. Und es gibt viele getaufte Christen, die sind so dermaßen durchlässig für den lieben Gott, ja, dass beim Segen ganz viel passiert. Ja, Ellen Ames zum Beispiel war jetzt erst diese Wochen hier, passiert ganz viel. Der ist ganz nah beim Herrn. Ja, durchlässig, weil Gott wirkt. Im Johannesprolog, da ist dieses Wort beschrieben. Am Anfang war das Wort, ihr kennt es alle, wie es weitergeht. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und ich habe hier mit der Elisabeth, da die Richtung vom Lehrhaus, immer wieder darüber gesprochen, auch mit Bruder Alois, dass wir Menschen eigentlich ausgezeichnet sind, nicht nur durch die Sprache, sondern durch dieses Wort. Und dieses Wort ist schöpferisch. Und mir hat mal, ich glaube, ein Psychologe gesagt, ich kann kein Wort, keinen Satz aussprechen, ohne dass es irgendetwas verändert. Ja? Aber zwei Dinge sind notwendig. Zum einen, es muss in der Wahrheit und im Glauben gesprochen werden. Also ich merke, ob es einer ernst meint, wenn er mir was sagt, wenn er etwas über mich ausspricht, wenn er mich anredet oder nicht, ob es Wahrheit ist oder Lüge. Und je nachdem verändert das Wort was in mir oder nicht. Und je mehr es der Wahrheit entspricht, und wir Menschen haben einen Sensus, wir haben ein Gewissen und einen Sensus für das, was wahr und was falsch ist. Und wenn ich merke, oh, der hat recht, das stimmt ja, dann dringt sie mich ein und dann verändert es was in mir. Und das Zweite ist die Nähe und die, schwieriges Wort, Authentizität. Also die Glaubwürdigkeit des Gegenübers. Wenn ich denke, ja, was willst denn du mir sagen? Du hast ja keine Ahnung. Ich lasse den nicht an mich ran, dann kann dieses Wort auch nicht wirken. Aber wenn eine gewisse Nähe da ist, ganz stark in eurer Familie, Vater, Mutter, bester Freund, Ehepartner, wenn eine starke Beziehung da ist und wenn ich merke, dieses Wort ist wahr, dann hat das Wort Gottes in der Heiligen Schrift und jedes Wort, das wir aussprechen, schöpferische, aber auch zerstörerische Kraft. Und das ist heute der Hauptteil. Es geht um Segen und es geht auch ein bisschen um Fluch. Eine Strophe.
Schauen wir, König, zu deinem Glanze auf, dann strahlt dein Bild auf unserem Antlitz auf. Du hast Gnade um Gnade gegeben, dich widerspiegelt, erzählt unser Leben von deinem Licht, von deinem Licht. Jesus, dein Licht, füll dieses Land mit des Vaters Ehre. Komm, Heiliger Geist, setz die Herzen in Brand, fließt gerade Strom.
Meine Mama hat immer, wenn wir Kinder ganz unruhig waren, vorlaut und viel Blödsinn gequasselt haben, gern Matthäus 12, 36 zitiert: Ihr müsst für jedes Wort Rechenschaft ablegen. Ich habe gedacht, ah nee, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja. Muss man so aufpassen? Naja, man darf keine Angst haben zu reden, ja, sonst dürfte ich jetzt nicht vor euch stehen. Und ihr dürft auch reden, aber wir müssen uns bewusst sein. Gottes Mutter, so heißt es immer, hat wenig geredet. Jesus hat viel geredet. Also wenn wir reden, dann soll es ein gutes Wort sein. Und ich will starten mit Jakobus Kapitel 3. Nicht so viele von euch sollen Lehrer werden, meine Brüder. Ihr wisst, dass wir im Gericht strenger beurteilt werden. Denn wir alle verfehlen uns in vielen Dingen. Wer sich in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mann und kann auch seinen Körper voll im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum anlegen, damit sie uns gehorchen, lenken wir mit das ganze Tier. Oder denkt an die Schiffe, sie sind groß und werden von starken Winden getrieben. Und doch lenkt sie der Steuermann mit einem ganz kleinen Steuer, wohin er will. So auch die Zunge. Nur ein kleines Körperglied und rühmt sich doch großer Dinge. Und wie klein kann ein Feuer sein, das einen großen Wald in Brand steckt. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voller Ungerechtigkeit. Die Zunge ist der Teil, der den ganzen Menschen verdirbt und das Rad des Lebens in Brand setzt. Sie selbst aber ist von der Hölle in Brand gesetzt. Denn jede Art von Tieren auf dem Land und in der Luft, was am Boden kriecht und was im Meer schwimmt, lässt sich zähmen und ist vom Menschen auch gezähmt worden. Doch die Zunge kann kein Mensch zähmen, dieses ruhelose Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die als Abbild Gottes geschaffen sind. aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder, meine Schwestern, so darf es nicht sein. Wenn wir hören Segen und Fluch, dann ist es für viele von uns Realität geworden. Für viele von uns ist es noch was ganz Fremdes, so was Mystisches, ja, so was weit Entferntes. Segen, ja, aber Fluch, mit sowas habe ich eigentlich nichts zu tun, ja, das ist, mache ich nicht. Ja. Wollen wir erst und hauptsächlich mal auf den Segen eingehen. Segen ist im einfachsten Verständnis einfach mal dieses Benedizere, ist oft erklärt worden in Predigten. Bene, gut, wissen wir, wenn wir mal in Italien waren, dicere ist sagen, einfach ein gutes Wort aussprechen. Ein Wort, das nützt, ein Wort von Gott. Ein Wort, das zum Segen wird. Und je stärker ja, diese Verbindung mit Gott ist und die Liebe in diesem Wort, desto mehr wird es zum Segen. Und wir kennen das alle. Es gibt, wenn euch jemand ein Lob ausspricht oder noch mehr etwas über eure Person, das euch sehr freut, das euch sehr stärkt und bestätigt. Oder ihr habt es auch vielfach schon erlebt nach dem Priestersegen oder auch wenn euch Vater und Mutter vielleicht gesegnet haben in der Kindheit. Dann kriegen wir eine Festigkeit, dann kriegen wir auch ein Selbstbewusstsein und dann wissen wir, es ist wieder alles gut. Das trägt uns durch den Tag. Also ein Segen trägt uns. Und ich will mal ein paar Dinge einfach benennen, die charakteristisch sind für den Segen. Ich bin seit 3 Jahren Kaplan in der Pfarre Wöllersdorf, Steinerbrücke, Matzendorf. Und ich merke, die Leute, die mittlerweile zur Wochentagsmesse kommen, das sind nicht viele, aber das ist ja so eine gute Handvoll. Da habe ich bei jeder oder bei fast jeder Person mehrere Erlebnisse mit dem Segen. Also wo Gott dieser Person irgendwas durch den Segen geschenkt hat. Und auch bei euch wird es so sein, die hier sitzt. Ihr habt durch einen der Brüder, wahrscheinlich vielfach durch Bruder Gabriel oder Alois oder andere Brüder, oft im Segen eine Veränderung gemerkt. Und dadurch ist eine Freundschaft gewachsen, eine Gemeinschaft. Und ihr wisst, das, was hier ausgeht, was ihr hier erfahren habt, das ist gut und ihr kommt wieder. Also der Segen, das Erste, was der Segen schenkt, ist eine Gemeinschaft. Der Segen, habe ich schon gesagt, geht immer von dir aus, Jesus. Immer vom Kreuz, Fest der Kreuzerhöhung, das Opfer Christi, das Bild vom geöffneten Herzen Jesu Christi, wo Blut und Wasser herausströmen. Und ich merke, den Segen, den Mütter, Großmütter ausrufen über dem Leben ihrer Kinder, der wird wirksam. Der Segen ist nicht zeitgebunden, nicht ortgebunden. Er ist nicht einmal gebunden an das, was er in dem Moment wünscht der anderen Person. Weil der Segen wird im Herzen Gottes verwandelt in das, was dieser Mensch braucht, zur rechten Zeit, am rechten Ort. Und wenn ihr in einem Moment eine Überfülle von Segen erhaltet in eurem Leben, dann vielleicht darum und oft daher, weil eine oder mehrere Personen in eurem Leben für euch gebetet haben, euch immer wieder gesegnet hat und für euch geopfert haben. Aber der Segen kann erst einbrechen, wenn ihr euer Herz öffnet und sagt, ja, ich mag den Segen. Der Segen ist ein Dialog. Und jeden, den ich segne, den der Priester segne, den ihr segnet, jeder Segen fühlt sich anders an. Ja? Manche suchen dann immer wieder die Priester auf, wo sie eine bestimmte Erfahrung gehabt haben, eine positive mit dem Segen. Aber der Segen bleibt ein Dialog, der am letzten Gott vorbehalten ist. Und es hat auch was zu tun, ja, mit der zwischenmenschlichen Beziehung. Wenn ich gegen jemanden Groll habe oder Vorbehalte, dann kommt der Segen sicher nicht an. Der Segen ist eine ganz große Freiheit und zwar zum Ersten für den, der segnet. Ihr seid nicht gebunden an diese Person. Wir kennen das bei Heilpraktikern, wenn die Leute sagen, nein, ich kann jetzt nicht in Urlaub fahren, weil dann ist mein Heilpraktiker so weit weg. Also es gibt eine pathologische, eine krankhafte Bindung, gerade in der Esoterik, die gibt es beim Segen nicht. Ja? Ihr könnt euch von jedem Priester den Segen holen. Es ist immer Gott. Natürlich werdet ihr merken, die Durchlässigkeit, die ist unterschiedlich. Die Freiheit ist für den Empfänger. Ihr werdet nie irgendwie den Zwang haben, ich muss jetzt zurück zu dieser oder jener Person. Euch muss es aber bewusst sein, Gott spendet den Segen. Und Gott selbst bleibt natürlich auch frei. Ihm bleibt frei, wie er euch segnet, was er euch schenkt. Er ist der Vater, er ist der Geber, er ist der Spender. Und alle Priester und Seelsorger sind auch befreit von diesem Muss. Wenn jemand zu mir in der Praxis kommt, dann muss ich dem jetzt was mitgeben. Ja? Ich muss schauen, dass er jetzt irgendwie zufriedengestellt wird. Beim Segen, es ist seine Sache, es ist deine Sache, Herr. Ja? Und wenn er rausgeht, dann war vielleicht sein Herz verschlossen oder wir haben noch nicht ordentlich um den Heiligen Geist gebetet, wenn nichts passiert ist. Segen setzt das Vertrauen voraus, dass Gott gut ist. Ihr könnt mal euren Glauben testen, wenn ihr wollt. Also wenn ihr wissen wollt, inwieweit ihr auf Gott vertraut. Ich weiß nicht, wie das Taste your faith oder wie heißt das im Englischen? Also teste deinen Glauben, könnte man so sagen als Stichwort. Einfach mal am Abends, ihr geht, weiß was ich, durch einen dunklen Wald oder durch die dunklen Straßen und ihr nehmt das Bibelwort mit, Vater, dein Wille geschehe. Und dann schaut mal, wie es euch geht. Ja? Also irgendwie eine Situation, die für euch Unwohlsein ausübt. Und ihr betet, Vater, dein Wille geschehe. Und dann geht ihr weiter. Ja? Dann könnt ihr es wissen, wie weit es ist. Bei mir ist es noch nicht so weit. Ich hoffe, bei euch ist es weiter. Der Segen stellt die Schöpfungsordnung wieder her. Es ist was zerbrochen. Ja? Damals im Garten Eden. Es ist etwas zerbrochen durch eine gewaltige Lüge des Teufels. Dass Gott nicht gut ist und dass Gott uns etwas vorenthält. Und das müssen wir uns selber nehmen. Ja? Das Vertrauen, dass Gott gut ist, ist zerbrochen. Und jeder Segen, jeder einzelne Segen stellt diese Beziehung zu Gott, diese zerbrochene Beziehung wieder ein Stückchen mehr. Und wir binden uns wieder mehr an das Vaterhaus, an den Segen des Vaters. Der Segen ist nicht für mich. Er breitet sich aus und er breitet das Reich Gottes aus. Der Segen ist immer zur Ehre Gottes, nie zur Ehre einer Person. Und zum Schluss führt er zurück, auch nicht nur in diesem Leben, sondern im ewigen Leben. Was ihr hier auf Erden bindet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Was ihr löst, wird im Himmel gelöst sein. Der Segen bereitet hier auf Erden die unsichtbare Realität des Himmels vor. Also wie wir uns hier auf Erden auf Gott öffnen, so wird unser Gefäß, unser Herz offen sein und bereit sein für die Liebe Gottes, die sich im Himmel sichtbar und spürbar ergießen will über die Kinder Gottes. Bitte um eine Strophe. wie ist es mit dem Fluch? Oh, Fluch, böses Wort, will ich gar nicht hören, ja. Aber es ist Realität, es ist Alltag. Und wenn ihr jetzt auch nicht keine schweren Flüche ausstößt in eurem Leben, so hoffe ich, so ist doch der Bereich des Fluches ernsthafter, als wir das denken. Ich will vom Kreuz ausgehen. Am Kreuz heißt es, ist Jesus für uns alle zum Fluch geworden. Das heißt, wir haben gesagt, durch unsere Sünden, durch unseren Hass, durch unseren Neid, er muss sterben. Ja? Du musst sterben. Diesen Fluch hat er gebrochen und auf sich gezogen. Deswegen bricht die Macht des Fluches am Kreuz Jesu Christi, heute an diesem Festtag. Fluch ist in dem Sinn jedes böse Wort, ja, wenn man den Begriff ausweiten will. Jedes Wort, das dem anderen das Leben raubt. Jedes Wort, das voll Hass ist. Jedes Wort, das den anderen tötet. Und ihr kennt aus vielen, vielen, vielen Gelegenheiten, jeder von euch, Worte in eurem Leben, die euch bis heute im Gedächtnis sind, die wehtun, die euch klein machen, die euch sofort die Tränen in die Augen treiben, weil diese oder jene Person, die euch wichtig war oder ist, diese Worte zu euch gesagt haben. Es gibt Orte, wo viele Leute immer wieder erzählen, da gehe ich nicht mehr hin. Dass mit dieses oder jenes passiert, der hat das zu mir gesagt, das hat so weh getan, da gehe ich nicht mehr hin. Oder mit der Person rede ich nicht mehr, die hat dieses und jenes zu mir gesagt. Also Fluch ist jetzt erstmal nichts Mystisches oder irgendwo, wo einer in seine Kammer geht, zu seiner Glaskugel und dann so Worte murmelt und dann den Frosch den Hals umdreht oder sonstige, ich weiß nicht, was die da machen. Ja. Sondern Fluch ist jedes Wort, das dem anderen das Leben raubt. Und jetzt ein Geheimnis. Da will ich euch in drei Stufen drauf führen. Ich stelle es mal als Frage. Ist es entscheidend, ob ich direkt vor dieser Person stehe und dieses Wort höre oder ob die Person vielleicht irgendwo im stillen Kämmerchen über mich flucht und schimpft und ihren ganzen Zorn in Gedanken oder Worten über mir ausschüttet, aber eigentlich zu feig ist, mir das zu sagen? Hat das auch Wirkung auf mich? Ja, ihr wisst es schon. Ich bringe drei schnelle Beispiele. Autofahren. Ihr seht ihn nicht, ja, sehen tut ihr ihn meistens, aber man erkennt nicht so sein Gesicht von dem, der hinter euch ist oder der an euch vorbeirauscht. Ihr hört ihn auch nicht immer, manche hupen dann, wenn irgendwas war, aber ihr spürt es, ja. Wenn einer richtig über euch poltert. Ihr spürt es, ihr fahrt zusammen und ihr fühlt euch danach irgendwie unwohl. Beispiel von mir, ich war in einem Raum, habe laut Loblieder gesungen und merke dann, dass eine Person den Nachbarraum betritt. Und ich habe gedacht, naja, singst weiter. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, hör auf, lass den Käse, ich kann es nicht mehr hören. Ja, denke ich mir, nee, das bildest du jetzt ein, ja, sing weiter. Aber mir ist immer mehr irgendwie so die Lust vergangen und auch der Mut hat mir gefehlt, weiter zu singen und ich bin verstummt mit meinen Lobliedern. Und da habe ich mir gedacht, jetzt will ich es aber rausfinden. Und die Person ist weitergegangen und ich bin ihr dann hinterhergegangen und habe erstmal nichts gesagt. Und wisst ihr, was war? Die Person war an diesem Tag eine Bombe, ja, und wo ich dann gefragt habe, wie es geht, das ist rausgebrochen und ich habe mir einen 20-minütigen Guss angehört. Also, das ist nur eins von vielen Beispielen und ihr werdet das auch beobachten. Das, was wir über andere aussprechen, ausrufen und wir beten im Schuldbekenntnis in Gedanken, Worten und Werken, das hat Bezug, das hat eine geistige Realität auf andere. Und manche machen das bewusst, ja? Ihr macht das aus Schwäche. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die sind sich dieser Realität bewusst und die wollen Worte, böse Worte ausrufen und das ist dann der Fluch, ja, in seinem innersten Wesen, bewusst, böswillig, manipulierend, über euch Worte aussprechen, die euch schaden sollen. Ja. Ich hatte ein Erlebnis mit einer Familie, die wollte Geld von mir Und manchmal gebe ich was, manchmal gebe ich nichts. Ich nehme ja auch da die Freiheit raus. Ich kann nicht viel geben. Ich habe selber nicht viel. Und in diesem Fall habe ich nichts gegeben. Bin weitergegangen, in der Gaststätte auf eine Toilette gegangen und plötzlich wird es mir schwindelig, schlecht, dreht es mich. Ja, denke ich, was jetzt? Und ich kenne diese, ich will es niemanden nennen, aber diese Art von Leuten. Und ich habe direkt einfach den Segen gesprochen. Ja, wenn jetzt da diese Person über mich geflucht haben, dann bricht diesen Fluch. Kann jeder von euch, braucht erstmal keinen Priester dazu. Wenn ein Fluch, ein böses Wort, dann nimmt den Segen Gottes. Ich stelle mich jetzt unter deinen Segen. Und wenn es so war, dann ist es mit einmal weg. Und in diesem Fall war es so. Ja, ich wusste, okay, gut, Herr, segne diese Person, segne sie. Das ist die geistige Realität, in der wir als Kinder Gottes stehen. Und es ist Alltag. Es ist nichts irgendwo fern, was manche machen oder erlebt haben. Das hat jeder von euch erlebt. Der Fluch, ich mache es kurz, renne auch kurz die Punkte durch, zerstört die Gemeinschaft, nimmt den Lebensraum des anderen. Der Fluch ist immer mit was Bösgeistigem verbunden. Also die 7 Todsünden können wir einsetzen. Ja? Also Neid, Hass, Habsucht, Unzucht. Daraus, aus dieser Herzenshaltung, entstehen die bösen Gedanken und die bösen Worte. Es kommt aus unserem Inneren, das wir dann über den anderen ausrufen. Es ist ein Monolog. Ja? Ich sage was über den anderen aus und das nimmt dem anderen die Freiheit. Es manipuliert ihn, es bindet ihn, es ist ein Machtmissbrauch. Und es schafft auch, wenn zum Beispiel Heilung versprochen wird in der Esoterik, es schafft eine falsche Bindung, ich habe schon genannt. Gleichzeitig trennt es von der Realität, von der Gegenwart Gottes. Der Fluch, der nährt diesen Götzen Ich. Er ist eine Art von Selbstjustiz. Du hast mir wehgetan, jetzt verdamme ich dich dafür. Jede Unverzeihlichkeit, ja, jedes Grollen, jedes Beleidigtsein. Ich bin eine Person, die unglaublich schnell beleidigt ist immer. Ich nehme mir fest vor, es nicht mehr zu sein. Ich neige dazu. Aber wenn ihr merkt, wie es euch geht, wenn ein anderer beleidigt ist, ja, wenn er euch mit innerem Groll überschüttet und der kommt sich noch als Opfer vor, dann merkt ihr, das raubt euch die Lebenskraft, ja, solange der beleidigt ist. Der Fluch verkehrt die Schöpfungsordnung. Ja. Er trennt uns von der Liebe Gottes und er gibt dem Bösen Raum und Gewalt. Er zieht die Seele weg von Gott. Bitte mein Lied.
Yeah.
Ich will dann die letzten zwei Punkte euch jetzt zusammenfassen. Was ist Sinn und Ziel dieses Segenskreises? Was ist unser Ziel als Christen? Und zwar das erste ist, eine Grundhaltung des Segens und des Verzeihens einüben. Das heißt, jeder von euch kann zum Segensspender werden. Das Wort, das an Abraham erging, geht an all seine Kinder: Du sollst ein Segen sein. Also jeder von euch in seinem Alltag darf diesen Segen Gottes ausspenden und merken, wenn einer flucht und schimpft und macht, der Segen Gottes ist immer stärker. Ein Fluch ist begrenzt, ja, das ist... Es ist was Gottfernes, es hat nichts Haltbares, es hat ein Haltbarkeitsdatum, das sehr, sehr eng ist. Der Segen ist was Ewiges, das von Gott ausgeht, mit dem ihr euch verbindet. Der Segen ist immer stärker, also ihr seid berufen zu segnen und zu vergeben. Das zweite ist, der Segen ist immer verbunden mit einem Verlangen nach der Wahrheit. Also gerade die Esoterik, ich hätte es dann ein bisschen ausgeführt, kann ich jetzt leider nicht, ist eigentlich berühmt dafür, dass sie die Wahrheit umgeht. Das heißt, ihr fehlt der Gottesbezug und ihr fehlt das, was man Realitätsbezug nennt, Wahrhaftigkeit. Die Esoterik, was vielen Menschen sehr gut tut, nimmt die Seele wahr, ja, und erzählt manches, das richtig ist über diese Seele und wir fühlen uns irgendwie angenommen und bestätigt. Aber ihr fehlt der Schlüssel. Petrus hat die Schlüsselgewalt. Die Kirche hat die Schlüsselgewalt von Gott bekommen. Und dieser Schlüssel, dieser goldene Schlüssel, der ist für das Herzen eines jeden Menschen und das ist der einzige, der passt. Und wie gesagt, macht nicht die gleiche Dummheit wie ich. Ich habe vieles ausprobiert, bis ich draufgekommen bin. Aha, das sind ja alles nachgemachte Schlüssel. Ein Symptom, ja, für nachgemachte Schlüssel ist, dass es mir sehr einfach erscheint. Das heißt, ich muss mich nicht ändern, es ist ein bequemer Weg, ich lasse mir die Hand auflegen, ich trinke irgendeine Tinktur oder lasse mich irgendwie behandeln oder bestrahlen und schon ist das seelische Leiden weg. Das behauptet nämlich die Esoterik. Aber die Wahrheit ist, dass ich mich dieser seelischen Wahrheit in meinem Leben stellen muss. Wenn ich Vergebung notwendig habe, wenn Schuld in meinem Leben oder im Leben meiner Familie angehäuft wurde, dann muss ich das vor Gott bringen. Das gehört in die Beichte, das gehört in den Dialog mit Gott selbst, wo ich sagen muss, okay, das war falsch, das will ich nicht mehr. Der Segen bedeutet Lebensänderung, Umkehr. Aber das ist oft nicht bequem. Wer ändert sich schon gern von uns? Ja, wir rebellieren doch alle, wenn es heißt, du machst es anders, das ist falsch. Ja? Lieber stemmen wir uns dagegen, als dass wir sagen, ja, du hast recht. Ja. Ich sollte was ändern. Der Segen spricht immer diese grundsätzliche Wahrheit an, in uns und in unserem Leben. Und der Segen schließt nie Gott aus. Das macht die Esoterik leider auch. Ja, sie erfindet irgendwelche Weltbilder, Energiefelder, sonstige Varianten, die Gott ersetzen sollen. Aber wenn ich nicht in diese Beziehung komme, Jesus, du musst mich heilen. Du musst meinen Stolz besiegen, du musst diese Wunde schließen, dann passiert diese Heilung nicht. Also der Schlüssel ist das Gespräch mit Gott in der Heiligen Schrift, in der Beichte, in den Sakramenten und ganz einfach im persönlichen Gespräch mit ihm. Ich will es dabei belassen. Ich danke euch fürs Zuhören und ich bitte jetzt dich, Jesus, dass du uns vorbereitest auf diese Begegnung mit dir. Das ist der wahre Segen in der Heiligen Messe, in der Eucharistie, dass du uns erfüllst mit deiner Gegenwart und dass du deine Hand über uns ausbreitest und auch alle, die uns am Herzen liegen, dass die heute Segen erhalten. Amen.